Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zurück in deine Kraft. Dein Podcast, der dich dabei unterstützt, wieder mehr zu dir selbst zu finden, wieder mehr an deinen Wesenskern hervorzudringen und wie bei so einer Zwiebel eine Schale nach der anderen abzupillen, um dich in deiner wahren Kraft, in deiner Authentizität wirklich kennenzulernen, als das Wesen, als das du gemeint warst, als du hier auf diese Erde gekommen bist. Deswegen herzlich willkommen, so schön, dass du da bist. Mach's dir gemütlich und nutze diese Zeit für dein inneres Ankommen. Mach es zu deiner Me-Zeit. Richtig, richtig schön, dass du heute da bist. Ich freue mich sehr. Und ich bin heute hier nicht alleine. Ich bin gerade in so einer Interviewwelle. Vielleicht hast du es schon gemerkt. Ich liebe es gerade, in den Austausch mit diesen ganzen wundervollen, inspirierenden Menschen zu gehen. Und ich habe heute wieder eine so tolle, kraftvolle, inspirierende Powerfrau hier im Interview zu Gast. Und zwar ist das die liebe Anke Melig. Und Anke ist meine Heilpraktikerin. Genau, du hörst richtig. Wenn du aufmerksam zugehört hast, hast du vielleicht mitbekommen, dass wir vor kurzem schon mal ein Interview mit einer Heilpraktikerin von mir hatten. Aber ich habe mehrere. Und warum? Darüber sprechen wir heute auch im Interview. Und ich habe Anke in den letzten 2 Jahren kennengelernt. Sie hat mich und meine Familie ja auf so einer gesundheitlichen Reise begleitet oder auf so einer Gesundhaltungsreise, kann man es vielleicht nennen. Und habe einfach ihre Arbeit sowas von schätzen gelernt, fand es so beeindruckend, was für ein Wissen diese Frau hat, was sie alles weiß über unsere Körperfunktionen, über das, was in unserem Körper los ist und wie das Ganze zusammenspielt mit unserem Wohlbefinden, mit unserer mentalen Gesundheit, mit unserem seelischen Wohlsein. Und ja, habe sie einfach gefragt, Anke, magst du zu mir in den Podcast kommen und darüber sprechen? Weil ich glaube, dass es einfach so, so wichtig ist, dass wir ein Bewusstsein dafür bekommen, was wir aktiv tun können, um uns auf einer ganzheitlichen Ebene gesund zu halten und wie auch Körper, Geist und Seele da in Balance kommen, wie sie in Balance sind und was wir dazu beitragen können. Und deswegen sprechen wir heute darüber, wie wir ganzheitlich gesund durch Mikronährstoffe werden können. Es geht darum, warum Ernährung, Nährstoffe und innere Balance zusammengehören. Und es wartet ein sehr, sehr inspirierendes Gespräch auf dich. Nimm dir vielleicht was zum Schreiben dazu. Anke hat Alltagstipps an der Hand, was du aktiv in deinem Alltag beachten darfst, worauf du bei der Ernährung achten darfst. Und keine Angst, es wird nicht dogmatisch, 0,0. Es sind absolute Basics. Es ist eigentlich so, es ist so ein spezifisches Fachwissen, was Anke hat, was aber gleichzeitig eigentlich ein Basiswissen sein sollte, was wir alle irgendwo lernen sollten, um unseren Körper, unseren Tempel gut zu umsorgen und um in unserem gesamten System gesund zu sein, aber eben auch uns wohl zu fühlen. Denn wenn unser Körper und unser System genährt ist, aufgefüllt ist, dann können wir das Leben erst so richtig genießen. Dann spüren wir die volle Lebensqualität in unserem Leben. Und daher ist Ankes Arbeit so, so wertvoll. Und ich nehme mich jetzt zurück, mach's dir gemütlich. Lass uns loslegen mit der heutigen Folge mit Anke Melig. Ganz viel Spaß dabei. Hallo liebe Anke, so schön, dass du da bist. Du hast mich ja heute persönlich zu Hause besucht. Das ist absolute Premiere. Das hatte ich, glaube ich, noch nie, dass ich live mit jemandem, den ich interviewt habe, gegenüber saß. Wir haben hier ein wundervolles Setting aufgebaut. Und ich freue mich jetzt einzusteigen in unser Gespräch. Ich freue mich unglaublich, dass du da bist, weil wir haben uns vor, ich weiß gar nicht, 1,5, 2 Jahren kennengelernt?
Knapp zwei Jahre.
Und ich habe seitdem gefühlt meine ganze Familie zu dir geschickt und deswegen und deswegen habe ich gedacht, ich lade die Anke jetzt mal ein und habe mich mega gefreut, dass du zugesagt hast. Von daher, das Wort gehört dir. Magst du dich einmal vorstellen, liebe Anke?
Ja, erstmal danke für die Einladung.
Sehr gerne.
Als du sagtest, ich müsste zu Hause ein Mikrofon haben, da setzte direkt Panik ein. Von daher bin ich sehr froh, dass ich hier vor dem perfekten Technik-Setting einfach sitzen kann und sprechen kann. Ja, zu mir. Ich bin Anke Melig, Heilpraktikerin seit 2019. Ich habe vorher eine andere Karriere genommen, aber seit 2019 bin ich damals noch im Nebenerwerb und seit 2,5 Jahren komplett selbstständig als Heilpraktikerin. Und ja, da hat sich über die Zeit auch einiges verändert. Ich habe angefangen und war nur in Anführungszeichen osteopathisch tätig, war nur Osteopathin. Mhm. Und habe also hauptsächlich oder fast ausschließlich Probleme im Bewegungsapparat, Schmerzen, Gelenkprobleme, sowas behandelt. Und dann ging das aber so weiter, dass ich mich immer orientiert an den Menschen, denen ich nicht helfen konnte. Oder wo ich so dachte, Mensch, das hätte noch besser sein können. Und habe dann immer versucht zu recherchieren, okay, woran hat das gelegen? Wieso sind die nicht besser geworden? Ich habe alles gemacht, was ich sonst auch gemacht habe. Und so bin ich zu den Mikronährstoffen gekommen und habe mich dann fortgebildet, was Mikronährstoffe angeht, was brauchen wir überhaupt? Und Mikronährstoffe machen eigentlich auch nur Sinn, wenn die Makronährstoffe passen. Also wenn ich den ganzen Tag bei McDonald's esse, dann kann Vitamin D alleine da auch nicht mehr so viel retten.
Nee,
leider gar nicht. Genau. Und dann wurde es so immer besser, ne? Wenn ich dann Leute hatte, wo degenerative Gelenkserkrankungen schon weit fortgeschritten waren, wenn wir die dann gut eingestellt haben mit antientzündlichen Stoffen, dass die einfach schneller besser wurden, sodass dann das auch immer mehr ein Zweig für sich alleine wurde. Und Gott sei Dank, also ich finde das sehr begrüßenswert, heute haben viele Menschen ein großes Bewusstsein dafür, ja, was sie alles brauchen. Und dass ihr Körper eben keine Maschine auf Autopilot ist, sondern dass unser Wohlbefinden, unsere Gesundheit eben davon abhängt, was tun wir, was essen wir, wie schlafen wir. Und da berate ich eben dann auch sehr gerne.
Ja,
und das Letzte, was so in den letzten 12 bis 18 Monaten im Aufbau ist, ist dann alles, was so unter Psychosomatik fällt, also wo ich finde, eigentlich kann man das Wort gar nicht mehr benutzen, weil viele Leute das so missverstehen. Also ich sage mal, die meisten Leute denken dann so, okay, ich habe wohl einen an der Klatsche. Und genau das ist es eben nicht. Yeah. Psychosomatik ist das große Feld, wenn wir unter Stress sind und einfach nicht in unserem Optimum funktionieren, dann regelt der Körper Dinge anders. Und das bedingt dann Beschwerden. Und es ist in dem Moment die bestmögliche Kompensation, die der Körper findet, aber die kostet. So, und deswegen macht es Sinn, da zu schauen und anzusetzen und da mit den Menschen zu arbeiten.
Ja, oh, so spannend. Boah, 1000 Sachen. Ja. Ich könnte in 1000 Sachen dazu. Ja, ich finde das Thema so spannend. Ich habe gerade eben auch schon gesagt, warum ich das gerne mal in den Podcast bringen wollte, ist so, ich finde es so wichtig, dass wir ganzheitlich auf unsere Gesundheit gucken und dass wir davon wegkommen, nur auf eine Meinung zu setzen und vor allen Dingen auf diese Meinung im Außen zu setzen, weil wir ja auch ganz viel intuitiv in uns spüren, was los ist. Und auf der anderen Seite einfach, dass es ein bisschen mehr zusammenwächst, dass die Schulmedizin mit allem, was alternative Medizin angeht, zu einem Ganzen wird und nicht das eine gegen das andere sich irgendwie so ausspielt. Und ich habe ganz früh mega Erfahrungen mit einer Heilpraktikerin gemacht. So bin ich, glaube ich, in dieses Thema. Also ich hatte schon immer so ein totales Vertrauen in Heilpraktiker, weil ich damals, da war ich 18 und da hatte ich ein Dreivierteljahr, konnte ich irgendwie die Uhr nachstellen, einmal im Monat, ganz schlimme Kreislaufprobleme, mir wurde schlecht. Ich habe einen Tag nicht funktioniert. Das war genau nach dem Abi und ich habe damals ein freiwilliges soziales Jahr gemacht, in der, damals noch eher in der Sonderschule. Und mir war das schon so unangenehm, weil ich halt einmal im Monat immer wieder anrufen musste und sagen musste, ich kann heute nicht kommen. Und dann war ich bei unserer Ärztin, eine ganz tolle Frau, und die hat ganz viele Tests gemacht und alles Mögliche. Und Sie hat es nicht rausgefunden und es wurde nicht besser. Und die hat irgendwann zu meiner Mutter gesagt, hier ist eine Adresse von einer Bekannten von mir, die ist Heilpraktikerin. Gehen Sie mal dahin. Und diese Frau, die hat mir damals gefühlt, das Leben gerettet, es war nichts Existenzielles, aber für mich war es auch dann schon psychisch ein Thema, weil ich so Angst davor hatte, es kommt jetzt bald wieder. Und diese Frau, die hat es damals rausgefunden, ich glaube, das war so ein Rotavirus, der irgendwie in mir aktiv war, irgendwie sowas. Und die hat auf jeden Fall dann mich behandelt mit, ich weiß gar nicht mehr, wahrscheinlich würde man heute sagen, ist das Bioresonanz gewesen und homöopathische Mittel und hat mir Supplements und mich so komplett aufgebaut irgendwie. Und von da an war für mich immer so, ich gehe immer auch zum Heilpraktiker und frage da nach Rat. Und jetzt gerade auch als Mama ging das so los, dass ich auch immer gesagt habe, ich möchte auch noch die andere Perspektive mit reinbringen. Und dann war es für mich so spannend, weil haben wir gerade schon drüber geredet, erstmal da durchzublicken, was bietet ein Heilpraktiker, eine Heilpraktikerin eigentlich an? Weil gefühlt ist für viele Menschen und für mich auch lange war so, okay, der Beruf ist Heilpraktiker und egal, ob ich jetzt zum Heilpraktiker hier in Mönchengladbach oder in Krefeld oder in Berlin gehe, ist das gleiche in Grün sitzt nur eine andere Person. Und so ist es ja nicht. Es ist ja unfassbar umfangreich und ich bin ja zu dir gekommen, weil meine andere Heilpraktikerin, deine Freundin, die Simone, zu mir gesagt hat, nee, mit dem Thema gehst du besser zu Anke. Und ich so, ah, okay, alles klar. Und so bin ich ja zu dir gekommen, damals, glaube ich, erst mit meiner Tante, später für mich selbst und in dieses Thema Mikronährstoffanalyse eingestiegen. Und deswegen vielleicht kannst du einmal so ein bisschen für alle, die ähnlich gedacht haben wie ich, die das noch nicht so ganz durchschaut haben, was macht ein Heilpraktiker eigentlich? Kannst du uns einmal so das da abholen, was bedeutet der Beruf des Heilpraktikers und welche Spezialisierungen gibt's dann vielleicht?
Ja, ich würde gerne vorher noch einen Satz sagen. Du sagtest, die normale Medizin konnte dir in dem Moment nicht helfen. Ja. Ne? Und das ist oft auch schon so ein Vorurteil, dass viele Menschen denken, so als Heilpraktiker findet man normale Ärzte irgendwie doof. Ja. Man glaubt, man selber hat jetzt die Weisheit mit Löffeln gefressen und wir sind die gute Seite der Macht und so. Und da muss ich sagen, das sehe ich durchaus anders. Mhm. Ne? Also wenn ich eine akute Blinddarmentzündung habe, dann möchte ich bitte Antibiotika und ich möchte einen guten Chirurgen. Mhm. Ja. Und wenn ich vielleicht auch, weil, wenn mir die Gründe bekannt sind, wenn ich gerade eine Bluthochdruckkrise habe, weil in meinem Leben eine Katastrophe passiert ist, dann möchte ich bitte auch erstmal 4-6 Wochen lang einen Blutdrucksenker nehmen, um dann genug Zeit zu haben, mich selber wieder anders aufzustellen. Also ja. Ich bin der Meinung, jedes schulmedizinische Mittel, sind ja meistens chemische Mittel, die es gibt, die haben alle ihre Berechtigung. Wir waren alle schon mal heilfroh über eine Ibu. Ja. Wir lieben die Betäubung beim Zahnarzt. Ja. Ja. und all das hat seine Berechtigung. So. Was da so ein bisschen verloren geht, und das kann ich jetzt so als Brücke nehmen, wir teilen den menschlichen Körper so in Sektionen auf. Dann gibt es den Orthopäden für die Knochen und den Kardiologen fürs Herz und dann nochmal den Pneumologen für die Lunge. Und letztendlich, wir sind nur eins. So. Ja. Und diese Spezialisierung, die hat auch ihren Sinn natürlich, weil es dann Fachleute für den Bereich gibt. Aber gerade wenn man dann älter ist und dann eigentlich schon 5 Spezialisten sieht, dann weiß manchmal der eine nicht, was der andere verordnet hat. Und dann kommt es zu, oder kann es kommen, zu Medikamentenunverträglichkeiten oder dass es dann auf einmal 2 Entwässerungsmittel gibt, weil der Kardiologe fand es eine gute Idee und der Phlebologe aber auch. Also genau.
Yeah.
Und ähnlich wie bei den Ärzten ist es bei den Heilpraktikern so, auch wir haben Bereiche, wobei wir nicht den menschlichen Körper aufteilen. Also es gibt dann eher nicht so Heilpraktiker, wo da gehst du mit Lungenproblemen hin und dann den Heilpraktiker, da gehst du mit Knieproblemen hin. Wir teilen das eher auf, oder es ist eher aufgeteilt in, wie arbeite ich? Das heißt, es gibt dann die machen Homöopathie, die kennen sich dann mit Komplexmitteln aus oder mit Einzelmitteln in homöopathischer Verdünnung.
Das sind die klassischen Globuli.
So. Genau, Globuli oder gibt es auch in flüssig, aber genau, ja. Was man so mit Globuli meint. Genau. Dann war ich ja die meiste Zeit eigentlich nur osteopathisch tätig. Ne? Das heißt, ich habe dann über manuelle Techniken, ich habe die Leute angefasst. Ne? Ich habe mit Anfassen gearbeitet.
Ja.
Und so kann man eben auch mit Bioresonanz arbeiten, wie die Simone das viel macht. Das ist eher, also ich würde das so mit energetischer Medizin überschreiben. Und genauso gibt es noch Akupunktur, dann gibt es die chinesische Medizin, TCM. Yeah. Yeah. Es gibt aber auch eine traditionelle europäische Medizin. Also das geht dann so auf Hildegard von Bingen zurück zum Beispiel. Okay. Also zum Beispiel sowas wie diese Bitterliebe-Tropfen, die ja auch bei DM rumstehen, die kennen auch viele. Ja. Das ist eher so eine traditionelle europäische Medizin. Ja, also wir haben auch hier in Europa ganz viele tolle, wirkmächtige Kräuter. Ja, jetzt müssen wir nicht immer ins Ayurveda oder in die TCM gucken. Genau, und es gibt halt Jeder hat so seine Präferenz. Es gibt Menschen, die sagen, nee, ich will die Leute nicht anfassen. Also das ist ja auch, kommt da einer nach einem 8 Stunden Arbeitstag mit seinen Schweißfüßen, da muss man auch für gemacht sein, da dann hinzufassen, wenn man meint, okay, ich muss halt an der Fußsohle anfangen. Ja. Und das ist nicht für jeden, ne? Oder auch mit die Mikronährstoffanalysen mache ich ja über Blutabnahmen. Das heißt, ich muss die Leute stechen. Ich muss da die in die Vene kriegen, um dann da was rauszuziehen. Mhm. Wenn ich jetzt jemand wäre, der bei dem Anblick von Blut umkippt, wäre das ungünstig, dann müsste ich mir einen anderen Bereich suchen, mit dem ich arbeite. Ja. Ne? Aber die Unterscheidung ist eigentlich, wie wir arbeiten, nicht woran wir arbeiten. Und die Schulmedizin unterscheidet eher nach, woran wird gearbeitet. Mhm. Und das Wie ist oft gleich, das Symptom ist weg.
Ja, super spannend. Danke für diesen Überblick. Und ich finde, das ist so einleuchtend gerade, dass du das sagst, wirklich diese Unterscheidung, die Schulmedizin unterteilt den Körper ja im Endeffekt so, oder den Körper und dann ja noch den Geist. Das ist dann aber alles schon sofort irgendwie Psychiater oder so, diese Ebene in der Schulmedizin. Und bei den Heilpraktikern ist es ja so eher dieses Zusammenspiel von allem, oder? Also auch, genau. Da wird auch betrachtet, wie wirken Seele und Geist mit auf den Körper ein, oder ist das was, wo du sagst?
Doch, also das ist definitiv eins, oder auch alleine schon. Nehmen wir einfach mal ein Beispiel. Eine Patientin kam und sagte, ja, mein Arzt hat gesagt, ich habe Gallenprobleme, da sind schon Steine und die muss wahrscheinlich bald auch raus und sie hätte Gallenprobleme. Mhm. Und dann ist das ja ein sehr umrissener Bereich. Mhm. Aber was dann eigentlich, habe ich sie gefragt, na, was haben Sie denn für Symptome? Und was sie dann aber schilderte, waren Durchfälle, Bauchkrämpfe, nächtliches Wachwerden, also nicht durchschlafen können, vermehrtes Schwitzen. Also was, wo man jetzt vielleicht überlegt, naja, sind es die Wechseljahre, wenn das Alter passt, oder ist es ein Reizdarm, sowas. Und am Ende ist das aber alles auf die Galle mit zurückzuführen, ja, weil wenn dann die Gallenflüssigkeit nicht frei fließen kann zum Beispiel, dann wird der Speisebrei nicht ordentlich vorbereitet, kann nicht ordentlich im Dünndarm aufgearbeitet werden, sodass die Nährstoffe schlecht übergehen. Kommt dann manchmal auch zu viel Gallensäure an, weil dann gerade der Stein woanders hingerutscht ist. Mhm. Und all das kann eben diese Beschwerden machen, bis hin zu, der Darm wird über Tag nicht fertig mit seiner Arbeit, dann wird vielleicht noch zu spät abends gegessen und dann findet ganz viel Tätigkeit dann noch in der Nacht statt und das kann einen wach machen.
Okay.
Und dann, wenn man sich fragt, okay, warum hat diese Frau überhaupt Gallensteine entwickelt, wie konnte es dazu kommen, das ist wieder so der Moment, wo ich dann gerne schaue, was die Naturheilkunde so sagt, wie das zusammenhängt. Mhm. Und dann frage ich immer, wie es so ist mit Wut.
Also spannend.
Im Fall der Galle. Ne? Und dann sind das auch oft, es sind halt auch oft Frauen, die so eine Mentalität haben, die machen oft die Faust in der Tasche, sind oft sehr harmoniebedürftig. Also was ja eine positive Eigenschaft ist. Ne? Wir wollen alle in Harmonie zusammenleben. Die aber ein Stück weit die Harmonie so hoch bewerten, dass sie, ich sag mal jetzt so ganz pauschal, dass sie zu große Opfer bringen. Mhm. Ja, und dann zu wenig auf sich selber achten und einfach, naja, Hauptsache zu Hause ist Ruhe.
Ne? Ja, ja.
Oder auch wenn man so sieht, die Schilddrüse, wenn die was hat, ist ganz oft so ein Thema von nie ich. Ja, die eigene Wahrheit nicht sprechen, mit dem eigenen Bedürfnis nicht nach außen gehen und sagen, so, ja, so will ich es aber nicht, ich will es so.
Ja, sitzt ja auch im Halschakra dann.
Ne? Genau, also und das ist wiederum das Spannende, finde ich, wenn man dann guckt, wie guckt die TCM da drauf, wie guckt das Ayurveda da drauf, ne? Oder die ganze Chakra-Lehre, das ganze Yoga, dann trifft sich das alles wieder. Das sind aber alles Dinge, die hat Hildegard von Bingen auch schon gesagt und die sehen Schamanen auch so, ob wir da jetzt irgendwie nach Bolivien in den Busch gehen oder nach Sibirien.
Ja.
Alle haben so eine Idee, was mit uns mental, geistig los ist, weswegen wir dann bestimmte körperliche Symptome entwickeln, die dann aber sich ganz vielfach darstellen können.
Ja, Spannend. Ja, da musste ich gerade dran denken, ist noch gar nicht so lange her, hast du doch gesagt, das kam irgendwie nebenbei, habe ich doch gesagt, ich habe so Angst davor, mich übergeben zu müssen. Wo du doch gesagt hast, das hat mit einem unverarbeiteten Tod zu tun.
Genau,
ne?
Wer da gestorben ist.
Ja, ja, das fand ich auch so spannend irgendwie. Also da darf ich bestimmt auch nochmal hingucken. Also, aber ja, genau, das einfach mal, ich finde, das ist so ein bisschen mehr, fühlt es sich an, als würde man es wirklich von oben, von so einem Berg auf die Symptome drauf gucken und sehen, was ist da alles drumherum, als so mit so einem Fokusblick nur genau in dieses Organ oder wo auch immer die Beschwerden sind, so sich reinzuzoomen. Es ist einfach so vollumfänglicher.
Genau. Manchmal findet man da auch nichts. Ne? Mhm. Also das ist, ich glaube, an einer Stelle auf meiner Homepage habe ich auch geschrieben, manchmal ist ein Muskel nur ein Muskel.
Ja, das hab ich gelesen.
Also
ja.
Das ist manchmal, wenn man weiß, okay, ich hatte jetzt halt einen Auffahrunfall, ich musste ganz schön dolle nicken und jetzt tut mir der Nacken weh und die Muskeln sind verspannt. Der Auslöser ist erkennbar, da ist nicht viel zu interpretieren.
Ja.
Und dann kann man das auch ganz leicht lösen. Und manchmal ist so eine Galle, vielleicht war es so eine lange Zeit Ernährungsfehler oder man hat eine Bilirubinabbaustörung. Genau, dass da einfach mehr sich ansammelt, was eigentlich nicht so sein sollte. Und schon entsteht das, ne? Ohne dass wir da jetzt groß selber was zu beitragen oder so. Ne? Dann haben wir einfach Pech gehabt, dann ist das so unsere Baustelle. Jeder hat so seine Schwachstelle. Bei mir ist es immer der Nacken. Also ich merke immer, wenn ich mich überlaste oder nicht gut auf mich achte, dann kriege ich sofort Nackenschmerzen. Das ist einfach mein Anzeiger.
Aber du weißt es jetzt. Das ist für dich, weil du da so reflektiert mit umgehen kannst. Du weißt, ich überlaste mich, dann merke ich es am Nacken. Aber ich hatte gerade so den Gedanken, als du das gesagt hast mit dem Auffahrunfall, man könnte ja jetzt noch eine Ebene drüber gucken und sagen, warum hatte ich diesen Auffahrunfall, oder? Also ich meine, das ist jetzt dann wieder sehr spirituell vielleicht betrachtet, aber zu sagen, okay, aus welchem Grund ist mir das jetzt passiert? Soll ich mal eine Pause machen in meinem Leben oder so? Ne? Also irgendeinen Grund gibt es ja dann doch wieder.
Also am Ende, man kann das immer so endgradig betrachten, wie man das gerade möchte. Ne? Ja. Also ich persönlich würde da aus einem Vorkommnis vielleicht noch nicht unbedingt großartig was stricken, aber manchmal häufen sich ja auch so Dinge. Also wie viele Patienten dann da sind, und das waren letztens sogar tatsächlich einfach zwei Patientinnen mit sehr ähnlichem Leben, also gerade so in der Rente angekommen.
Okay.
Und dann so nach anderthalb Jahren sind die bei mir gelandet und sagten, seitdem ich in Rente bin, ständig habe ich Unfälle und dann bin ich schon zweimal mit dem Fahrrad gestürzt und dann bin ich einmal da runter und habe ich die Stufe nicht gesehen. So immer das eine gerade gut und dann kriegen die das nächste. So, und dann denke ich, okay, das macht Sinn, da hinzugucken. Ne? Und bei beiden, also Gott sei Dank waren das beides Damen, die da auch sehr offen waren, da mal zu gucken, okay, kann da was sein? Und die hatten einfach keinen Plan für sich. Die sind in die Rente gegangen, so aus dem vollen Lauf, und da war keine Aufgabe mehr. Und dann haben die sich ihre Aufgabe selber geschaffen, über Arzttermine, Physiotherapie und so weiter. Ne? Und das ist, wenn man das mit dem bewussten Verstand hört, dann denkt man, nee, so dämlich bin ich doch nicht. Also sowas konstruiere ich mir doch nicht. Ich will doch nicht, dass mir was wehtut.
Yeah.
Aber Fakt ist, so funktioniert es trotzdem.
Ja. Ja, da spielt dann alles wieder zusammen, ne? Ja, mega, mega. Ja, ich finde es einfach ein echt unglaubliches Thema. Richtig cool. Lass uns mal in diese Nährstoffe eintauchen. Kannst du uns das einmal erklären? Also was sind Nährstoffe, was sind Mikronährstoffe, was sind Makronährstoffe? Warum sollten wir wissen, wie die bei uns im Körper funktionieren?
Ja, also die Unterscheidung ist Makronährstoffe, das ist auch das, was oft auf dem Etikett steht, wenn wir so Nahrungsmittel umdrehen, also wie viel Eiweiß, wie viel Kohlenhydrate, wie viel Fett ist da drin. Das sind die drei großen Makronährstoffe. Und da geht es aber heutzutage schon los. Die meisten essen einfach gar nicht genug Eiweiß. Also wir sind so wie sich das hier in Deutschland entwickelt hat. Also viele sind ja sehr stolz auf die deutsche Brotkultur. Und das mag sein, dass das um 1500 tralala mit ganz viel Sauerteig irgendwie noch eine gute Idee war, ohne überzüchteten Weizen. Heutzutage kann man sagen, ist da vieles einfach so, wie es geworden ist, keine gute Idee mehr. Aber wir haben diese Ernährungstradition. Ja, es gibt dann morgens irgendwas aus Getreide, mittags irgendwie was aus Getreide dazu, also vom Pizzabrötchen zu dem Streifen Baguette zur Suppe und abends dann nochmal belegte Getreideschnitte.
Getreideschnitte hört es schon anders an, ne?
Also genau, also da fehlt dann oft das Eiweiß und durch, tja, kann man jetzt lange überlegen, wo es herkommt, aber so 70er, 80er Jahre, als so der große Diätwahn losging, wurde Fett sehr verteufelt und es ist immer noch in den Köpfen drin, wenn ich abnehmen will, muss ich Fett sparen. Und das Interessante ist, genau das ist nicht der Fall. Also ich sage den Leuten immer das, was man so als Speckröllchen so über der Bauchmuskulatur, ne? Schön, wenn man sitzt und das kleine Röllchen da über dem Hosenbund. Alles, was wir da abkneifen können, können wir davon ausgehen, waren vorher mal Kohlenhydrate. Das war kein Fett, was wir gegessen haben, sondern zu viele Kohlenhydrate, die wir in dem Moment nicht brauchten. Das ist sehr schnell verfügbare Energie. Und wenn man überlegt, was machen wir heute? Wir sitzen.
Ja.
Also das mag auch nochmal was anderes sein, wenn ich Handwerker bin, Fliesenleger, Dachdecker, Tischler, was auch immer. Ich rödel ja den ganzen Tag. Ne? Also wenn ich überlege, ich habe ja mein Leben auch als Tischler, als Handwerker begonnen. Yeah. Von daher weiß ich, wie sehr einem die Knochen wehtun können. War eine große Motivation, die Osteoausbildung zu machen. und wenn man da eigentlich irgendwie alle 5 Minuten irgendwas Schweres hochhebt und von A nach B trägt oder dann so 1,5 Kilo Akkuschrauber, weil man irgendwie eine Rigipsdecke macht, da 4 Stunden am Stück hält, dann ist so ein Brötchen echt eine gute Idee, weil das ist ratzfatz als Energie im Blut. Aber wenn man nur am Schreibtisch sitzt, also so wertvoll die Tätigkeit da ist, die man macht, aber man sitzt nur und dann braucht man diese schnelle Energie nicht und dann trotzdem möchte der Körper aber irgendwo hin damit, er muss es durchprozessieren und dann ja, landet es meistens erst in der Leber und dann spiegelt, also ein Blutwert, der das widerspiegelt, sind so Triglyceride. Oder wenn der Hausarzt dann sagt nach dem Ultraschall so, ach, so ein bisschen eine Fettleber.
Ah, okay, ja.
Genau. Ja, siehst du, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Ich habe dann, ich bin da immer
mit den
so,
Eiweißen. Die Eiweiße.
Mit den Eiweißen.
Wir haben
genau,
zu wenig
Eiweiß. So passionate bei dem Thema. Da komme ich immer selber vom Hölzchen auf Stöckchen.
Das ist aber ja super spannend. Ja, ich finde das richtig spannend. Ja.
Genau, okay. Und all das, was wir an Kohlenhydraten schon essen, unser Magen hat ja nur eine gewisse Größe. Also ne, wir können da ja nicht 5 Kilo auf einmal reinpacken.
Yeah.
Da fehlt dann einfach der Platz, sondern fehlt die Eiweißkomponente. Viele wollen heute auch aus wirklich 1000 guten nachvollziehbaren Gründen wenig Fleisch essen. Ja, also macht auch wirklich Sinn, darauf zu achten. Aber wenn man sich dann wiederum keine Gedanken macht, okay, wo kommt dann mein Eiweiß her? Oder dann die Eiweißzufuhr sehr einseitig ist, also dann kommt das nur aus Linsen.
Ja. Yeah.
Dann fehlt mir was. Oder wenn es nur Tofu ist, dann ist die Menge an Sojaprodukt, was wir aufnehmen, einfach im Gesamten zu groß und dann macht das wieder eigene Schwierigkeiten. Genau, und beim Fett ist es halt so, dass Fett ist ein wirklich wichtiger Baustoff. Also es gibt zum Beispiel, ich gebe immer zu bedenken, viele kennen den Begriff essentielle Fettsäure und essentielle Aminosäure. Also essentiell heißt immer, wir müssen es essen, der Körper kann es nicht machen. Dann frage ich immer ganz provokativ, haben Sie schon mal was von essentiellen Kohlenhydraten gehört? Dann gucken wir mal alle so mit den Augen so von oben rechts nach oben links und sagen, nö, ja, weil es die nicht gibt.
Yeah.
Ja, also unser Körper kann aus allem Kohlenhydrat machen. Aber es gibt Aminosäuren, also Proteinbestandteile und Fettsäuren, die müssen wir mit der Nahrung aufnehmen. Und wenn wir zum Beispiel gucken, so eine Omega-3-Kapsel, wenn wir die zu uns nehmen, klar, es ist Fett. Ne? Fett hat 9 Kalorien pro Gramm, glaube ich. Aber dieses Omega-3, daraus macht der Körper Zellmembranen, ein Teil davon, da besteht unser Hirn zu 30% draus. Yeah. Also das ist so, er wäre ja dämlich, wenn er das einfach verbrennen würde.
Yeah.
Ja. Yeah. Und das tut er auch nicht. Und deswegen kann man sich auch so ein bisschen von dieser Kalorienidee da verabschieden. Also da sage ich ganz oft, als ich das letzte Mal nachgeguckt habe, war ich noch keine Brennwerttherme. Und der Körper, der kann unterscheiden, kriegt der minderwertiges Palmfett oder kriegt der Omega-3-Fettsäuren, kurzkettige Fettsäuren aus Butter oder Kokosöl zum Beispiel. Und dann, dann freut er sich. Ne? Also Butter oder Kokosöl, die Fettsäuren da drin, können der Herzmuskel und das Gehirn, so wie die sind, verarbeiten. Die, also die Mitochondrien in unseren Zellen, die Energiekraftwerke, können die so umsetzen. Und das, ja, das haben die meisten so nicht auf dem Schirm. Ist aber, wenn man das einmal weiß oder sich da mal abends mit dem Tablet eine halbe Stunde hingesetzt hat, das ist alles kein Hexenwerk. Ja, da gibt es so eine Idee, pro Kilo Körpergewicht 1 Gramm Eiweiß. Dann guckt man so ein bisschen, na, wie groß bin ich, wie viel bewege ich mich, was wäre so ungefähr so ein Gesamtkalorienbedarf. Und dann guckt man, dass man mit den Kohlenhydraten nicht zu hoch geht. Der Rest darf also Fett sein. Ne? Da kann jeder so ein bisschen gucken. Und das ist ja keine Raketentechnik. Ne? Also da kommt es nicht aufs Gramm an und dann wirst du gleich krank, wenn dir ein Gramm von irgendwas fehlt. Aber das Grobe sollte stimmen. So. Und damit wir das alles gut verarbeiten können, damit das über Transporter durch die Darmschleimhaut geht und so weiter und der Körper umbauen kann, Enzyme daraus bauen kann, Zellmembran machen kann, brauchen wir die Mikronährstoffe. Ja, also da B-Vitamine kennen alle, Vitamin D ist in aller Munde, gibt noch andere fettlösliche Vitamine. Und wir brauchen ganz viel Metall. Ich sage mal so, viele kennen Mikronährstoffe eigentlich, weil das sind so Dinge, die stehen auf dem Schraubenschlüssel. Also, wir brauchen Chrom, Molybdän, Vanadium, also das sind so die Klassiker vom Schraubenschlüssel, aber auch Selen und Eisen, genau, bis hin als Elektrolyte kennen auch viele Magnesium und Kalium. Und da braucht es einfach so ein feines Zusammenspiel, dass der Körper immer genug hat, um machen zu können, was er möchte. Das ist, ich habe da so ein Bild, wie ich das auch versuche, den Patienten zu vermitteln. Ich sage mal, stellen Sie sich das vor wie Ihr Haushaltsbudget.
Ja.
Na, und dann, man hat so eine Idee, ich brauche im Monat, ich sage mal so 50 Euro für Waschmittel und Duschgel und sowas. Dann brauche ich vielleicht 400 Euro, weil große Familie, 2 Kinder im Bioladen. Und dann brauche ich noch was, weil wir mal ein Buch kaufen. Ne? So. So fächert sich das ein bisschen auf. Und wenn das Budget passt, dann muss ich nicht so genau gucken. Dann darf es in einem Monat was mehr sein. Okay. Im nächsten bleibt ein bisschen was übrig. Weil wir sind ja auch nicht jeden Tag gleich. Ja, es gibt faule Sonntage auf der Couch. Es gibt den Hammer-Dienstag mit 35 Terminen. Und abends ist noch irgendwas. Und dann dafür müssen wir im Idealfall vorbereitet sein. Und deswegen macht es Sinn, eben auch auf die Mikronährstoffe zu achten, dass wenn der Körper meint, so jetzt muss ich aber Gas geben, dass er es dann auch kann.
Mega spannend. Lass uns mal bei den Makronährstoffen anfangen. Also ich wiederhole mal für mich mein Wissen. Fett, Kohlenhydrate, Proteine,
genau.
Das sind die Makronährstoffe. Die Kohlenhydrate sind davon die unwichtigsten für den Körper.
Theoretisch ja, weil er kann selber Kohlenhydrate machen, sowohl aus Eiweiß als auch aus Fett.
Okay. Wie fange ich jetzt an, wenn ich sage, okay, ich möchte jetzt, ich habe mich verabschiedet von der Idee, ich darf kein Fett zu mir nehmen, um nicht zuzunehmen oder um abzunehmen. Ich möchte mich jetzt dementsprechend ausgewogen ernähren. Wie fange ich an, woran, also es ist Öl gleich Öl, wie erkenne ich, was sind gute Öle, welche verwende ich wirklich im Alltag zum Braten, auf dem Brot, über dem Salat? Woher weiß ich, was ist so eine Mischung, die gut für mich ist?
Ja, bei den Ölen. Ich sortiere mich kurz. Also generell so kleine Fettlehre.
Ja, ja.
Was auch viele schon wissen, Omega-3-Fettsäuren sind sehr wichtig. Also kriegen wir aus Fisch, aber auch aus Algen. Eine Form davon ist auch in Leinöl zum Beispiel oder in Hanföl. Und dann gibt es demgegenüber die Omega-6-Fettsäuren. Das ist so das, was auch viel durch die Presse geht. Davon hängt, also dem Verhältnis von Omega-3 zu Omega-6 hängt im Körper ab, wie hoch ist die Entzündungsneigung. Also oftmals denkt man, Omega-3 ist gut und Omega-6 ist schlecht. Ja, so ist es nicht. Der Körper macht nichts Schlechtes oder er braucht auch nichts Schlechtes. Aber wenn wir viel zu viel Omega-6-Fettsäuren haben, dann haben wir einfach mehr Entzündung im Körper. Und das ist schwierig. Und diese Fettsäuren sind zum Beispiel, wenn es zu viel ist, ungeeignet, um eine Zellmembran daraus zu bauen. Das hat dann was, man kann sich das ganz plastisch vorstellen, so eine Zellmembran muss, die muss stabil sein, die muss aber auch beweglich sein. Also stabil und beweglich, und dann muss sie so beschaffen sein, dass Transporter, die da drin sitzen, dass die da gut drin halten, dass die da nicht rausfallen, ne? Wie so ein loser Jeansknopf, den man auf einmal in der Hand hat, ne? Und da weiß man eben, da braucht man einen gewissen Prozentsatz, also 10% ist ideal, Omega-3-Fettsäuren. Und der deutsche Durchschnitt, wenn man das misst, der startet so bei 3, tralala, irgendwas unter 4%. Also das ist schon nicht so.
Luft nach oben.
Richtig. So, das heißt, wenn ich jetzt gucke auf so ein Öl, dann kann ich schauen nach Omega-3 oder Omega-6-Fettsäuren, wenn es denn ausgewiesen ist. Mhm. Am günstigsten ist es, man recherchiert es einfach für sich zu Hause mal. Mhm. Olivenöl hält sich da komplett raus. Das hat hauptsächlich Omega-9-Fettsäuren. Deswegen ist es so auch als neutrales Öl, wird es oft benannt. Also Olivenöl geht immer.
Ja? Okay.
Das hält sich da komplett raus. Und die Idee ist, in der Ernährung Omega-6-Fettsäuren und Omega-6-haltige Öle so gut es geht zu minimieren. Und das ist allen voran Sonnenblumenöl, aber auch Distel- und Rapsöl.
Rapsöl auch, sehr spannend. Man sagt doch immer, in der Babyernährung musst du doch immer bei den Babys irgendwie einen Esslöffel Rapsöl in jeden Brei dazugeben.
Also, dass da Fett dazu kommt, ist eine gute Idee. Ja. Ich glaube, das mit dem Rapsöl ist so gekommen, es ist relativ geschmacksneutral.
Okay.
Und jeder, der so kleine Wesen schon mal
näher
um sich hatte, weiß, wie kritisch die sein können, wenn der Geschmack nicht passt.
Ja, ja. Ach,
krass. Und ich glaube, dass es eher daher kommt.
Mhm.
Tatsächlich, weil das Rapsöl selber, also ist jetzt nicht... ist jetzt nicht das Allerpassendste.
Okay. Das heißt, was nutzt du zum Braten?
Ja, Butter und Butterschmalz oder Ghee.
Ne? Ghee, ja.
Ghee ist ja eigentlich Butterschmalz. Oder Kokosöl, wenn es geschmacklich passt. Mhm. Also wenn es bei uns Pfannkuchen gibt, dann wird das sogar mit Kokosöl gemacht. Oder wenn irgendwie so ein Hühnchen so ein bisschen asiatischen Touch hat.
Ja.
Steak würde ich jetzt nicht in Kokosöl
anbraten. Ja.
Was zum Braten sonst noch gut geht, ist Walnussöl zum Beispiel, weil das kann man auch relativ heiß erhitzen.
Ja.
Aber eigentlich Butterschmalz. Jeder weiß, das Einzige, was besser schmeckt als Butter, ist mehr Butter. genau, also keine Angst vor Butter.
Okay, ja.
Wenn wir dabei gerade sind, wovon ich immer dringend abrate, ist Margarine.
Okay.
Weil, wenn wir mal gucken, was da drin ist, und die gibt es auch in Bio und in ich weiß nicht was, ist alle geschenkt, ja, dann haben wir da wenig oder keine Pestizide drin, das ist schon mal eine gute Idee, aber die Fette bleiben die gleichen. Und es sind ja eigentlich, wenn man drauf guckt, Pflanzenöle, die ja normalerweise bei Raumtemperatur flüssig in der Flasche sind, richtig?
Ja.
So, also, Preisfrage. Was hat man mit dem Zeug veranstaltet, dass das jetzt so ein schmierbarer Block geworden ist? So. die wurden chemisch verändert. Und zwar in einer Weise, die für uns einfach nicht gesund sind. Also, wenn man mal guckt, die Margarine... Napoleon hat zu Zeiten seiner Kriegszüge die Chemiker seiner Zeit dazu aufgerufen, einen Butterersatz zu finden, weil Butter war schwer mitzunehmen, die wurde ranzig. Okay. Und er wollte aber seine Soldaten gut ernähren und eben auch mit Fett gut bei der Stange halten.
Ja.
Und die Chemiker der Zeit haben einen Weg gefunden, wie man Pflanzenöle in Butterform kriegt quasi, also schmierbar, als Klotz gut transportierbar hinkriegt. So, aber diese chemische Veränderung, die dafür nötig ist, macht es zu etwas für uns nicht zuträglichem.
Das ist ja, also da, ich muss da noch mal einmal näher nachfragen, weil ich habe ja so ein Spleen mit Kuhmilchprodukten. Das ist daher gekommen, ich habe irgendwann mal so eine Weiterbildung im Gesundheitscoaching gehabt und da der Referent, der hat damals gesagt, das ist alles, was heutzutage auch noch immer so hoch angepriesen wird in dieser Ernährungspyramide mit Milchprodukten und so, dass Kuhmilchprodukte einfach hochgradig Entzündungs aktivierend sind oder wachstumsfördernd ja sind. Mhm. Ne? Also macht für mich auch total Sinn, wenn du überlegst, Kuhmilch ist die Muttermilch von der Kuh für ihr Kalb. Also für mich sowieso schwierig mit dem ganzen Thema, aber macht für mich Sinn. Ein Kalb hat eine ganz andere Größe, Gewicht als wir als Menschen. Mhm. Und das war so bei mir hängen geblieben. Der hat damals gesagt, ob das jetzt stimmt oder nicht, keine Ahnung, es ist hängen geblieben, wenn man einem Kind in seinem ersten Lebensjahr kein Kuhmilchprodukt zuführt, ist das Risiko, irgendwann im Leben an Krebs zu erkranken, sehr gering. Mhm. Irgendwie so.
Also ja, da müsste man jetzt mal recherchieren, aus welcher Studie er das hat. Ja. Also kann man aber sicherlich wahrscheinlich einfach asiatische Bevölkerungsgruppen nehmen, um mal zu gucken, weil die stimmt. machen nicht so viel aus Kuhmilch. Ne? Die essen ja tausendjährige Eier, aber geronnene Milch finden die ekelhaft. Also mal sehen, was Gewohnheit alles macht. Das mag sein, dass das stimmt. Also das mit der Kuhmilch oder Kuhmilchprodukten, ich unterschreibe das zu weiten Teilen tatsächlich.
Ja.
Weil wir einfach, wenn man nicht drauf achtet, wie werden die Tiere gehalten, haben die Auslauf, stehen die wirklich draußen, können die sich ihr Kräutlein selber pflücken? Mhm. Ja? Weil gerade Kühe sind Herbivore. Und wir füttern die mit, also da ist ja Silage noch das Beste, das ist ja dann einfach nur alt. aber mit Sojahäckseln, mit teilweise Fischmehl, also so beigemengte Sachen. Und das ist nicht gut.
Okay.
Bis hin zu dem Antibiotika-Einsatz, von dem ja mittlerweile auch jeder weiß. Mhm. Dann hat man die Kühe so verzüchtet, also man, das, wo ich das nachgelesen habe, wurde gesagt, ungefähr vor 2000 Jahren ist da bei der Züchtung der Kühe, hat sich da genetisch irgendwas geändert, sodass die Kühe jetzt, ich hoffe, ich bringe es nicht durcheinander, jetzt machen sie A1-Milch und früher haben sie A2-Milch gemacht.
So, okay.
Das ist ein Unterschied in den Eiweißen, die da drin sind. Und A2-Milch ist für uns sehr viel verträglicher als diese A1-Milch. Das hat was damit zu tun, wenn wir die dann aufspalten, wenn wir es zu uns genommen haben, was weiterhin daraus entsteht. Also man versucht schon, das wieder zurückzuzüchten. Und das ist auch der Grund, warum oft, wenn Kuhmilch nicht vertragen wird, also es ist auch nicht immer die Laktose, es ist oft einfach das Eiweiß, dass dann Ziegen- und Schafsmilch trotzdem geht.
Ja.
Weil die einfach noch nicht so verzüchtet sind. Oder auch es gibt ja eigentlich in jeder Kultur wird irgendeine Milch getrunken. Ob das jetzt Stutenmilch ist, Kamelmilch, Yakmilch. Also,
krass, ne? Ja.
Also die Nomaden in Sibirien, so in der Tundra, die haben Yakmilch und Yakbutter und Yaktee und so. Ne? Und da spricht erstmal, also wenn man jetzt nicht wirklich aus ganz feststehenden Gründen Veganer sein möchte, ne? Spricht da jetzt aus meiner Sicht erstmal nichts gegen, wenn das Tier wirklich gelebt hat, wie die Natur es für dieses Tier vorgesehen hat. Und man findet es heute auch ein bisschen wieder, man liest dann ganz oft Butter aus Weidemilch oder Steak vom Weiderind. Und die Idee dahinter ist, dass das Tier eben seine Kräuter sich selber picken konnte. Und dann, oh Wunder, haben wir auch Omega-3 im Fleisch, Omega-3 in der Milch.
Ja, okay.
Und ansonsten ist es hauptsächlich Omega-6. Also das ganze Tier ändert sich, wenn es nicht so leben kann, wie die Natur es gedacht hat.
Ja, ach krass. Ich war eben noch einkaufen vor unserem Interview und da stand ich nämlich vor der Milch, weil mein Sohn liebt es, Milch zu trinken, Kuhmilch. Und es gibt ja die Heumilch und die Milch, keine Ahnung. Und da habe ich mich nämlich noch gefragt, was ist der Unterschied? Und das ist dann hole ich demnächst besser die Heumilch.
Ja, wobei, also da müsste man mal recherchieren, weil Heu ist ja gemähte, getrocknete Wiese. Ne?
Ja.
Da bin ich jetzt ehrlich gesagt
auch gefragt. Okay.
Also ich selber bin geboren in so einem 300-Seelen-Dorf, in so einer kleinen Talsenke und ringsrum ganz viele Felder und da haben halt Viecher gestanden.
Ja,
so, die wurden dann morgens rausgeschickt und dann durften die abends wieder reinkommen oder auch im Sommer haben die da einfach nur in so einem Unterstand draußen geschlafen. Die Milch von denen, da kann ich dir auf jeden Fall sagen, da
kein war Thema.
Ob das jetzt mit dem Heu, ob das das Gleiche ist, wenn es einfach nur quasi getrocknet ist, da müsste ich jetzt selber recherchieren. Aber ja, ich glaube, es soll in die Richtung gehen. Aber da sind wir wieder beim Nächsten. was uns da verkauft wird und angepriesen wird, muss man eigentlich immer überprüfen, ob das wirklich, ja, ob das wirklich gut ist, ob das wirklich das macht, was wir denken, was das macht.
Ja, genau, einfach bewusst konsumieren dann in dem Fall, ne?
Genau, und jeder, der sagt, er möchte einfach gar nichts Tierisches zu sich nehmen, kann ich mittlerweile heute auch, kann ich total gut nachvollziehen. Ne? Ja, also ich habe das für mich so nicht entschieden, aber ich kann gut verstehen, wie man an den Punkt kommt.
Ja, für mich ist das immer das Dilemma in mir, in meiner Familie, wo ich immer überlege, okay, muss jeder ja irgendwo dann irgendwann selber sich entscheiden, aber für mich ist das immer, wenn ich selber Sachen nicht zu mir nehme, weil ich irgendwo zum einen ethisch das nicht vertreten kann und zu anderem glaube, dass es nicht gut für den Körper ist, dann ist es immer schwierig für mich.
Ja, aber vielleicht da für dich nochmal als Hinweis, es gibt, wenn wir Hunger kriegen, es gibt die sogenannte kephale Phase, also wer es googeln will, CEPH, kephale Phase, da entscheiden wir, oder unser Körper hat so eine Idee, was er braucht, und deswegen lässt er bei uns einen gewissen Hunger auf etwas entstehen.
Okay.
Und wir haben ja schon mal so Gelüste.
Ja,
so.
Ja.
Und klar, man kann sich fragen, okay, was steckt jetzt hinter meinem Chips-Gelüst? Ganz viel, was so Richtung Schokolade geht, ist eigentlich ein Magnesiummangel. Das ist ein Jeeper, der ganz oft verschwindet, wenn die Leute eine Weile lang ihr Magnesium wirklich genommen haben. Ich selber kann für mich nur sagen, in der Schwangerschaft, ich habe, ich weiß nicht, wie viele Kilo Leberwurst ich gegessen habe. So, was ist da viel drin? B12 und Zink. So, was brauchst du viel? B12 und Zink. Ja. Also, oder zumindest schien es meine, vermute ich heute mit dem Wissen, was ich habe, ne, war das wahrscheinlich einfach meine Nährstoffengstelle. Und das war danach weg. Ja, also das hatte ich nur in der Zeit. Ja. Und von daher, wenn dein Sohn wirklich so einen Japp hat auf Kuhmilch, ich habe da großes Vertrauen in unsere Körperintelligenz, dass da was dahinter steckt. Ne? Und dann würde ich dir aber auch genauso, wie du es auch machst, raten, okay, dann guck schon, wenn gerade wenn es für dich eh so ein bisschen ein sensibles Thema ist, dann kauf die beste Milch, die du finden kannst.
Ja, muss mich nochmal mit befassen, wo ich jetzt die Weidemilch von der wirklichen Weide finde.
Aber gibt's tatsächlich. Ne? Okay, also man kann sich auch, also irgendwann, ja, es muss auch praktikabel bleiben. Du kannst dir die feinste Weidebutter aus Österreich schicken lassen für, ich glaube, 4,95 das Stück Butter. Ich komme dann einfach irgendwann auch bei mir an Budgetgrenzen und versuche es dann einfach so gut wie möglich zu machen und hol auf jeden Fall schon mal die Bio-Butter
das macht schon mal viel aus. Ne? Und da gibt's im regulären Supermarkt gar nicht so viele, ist mir mal aufgefallen. Also da muss man schon fast dann doch echt in den Biomarkt gehen, wenn man da ein bisschen Auswahl haben möchte dann. Ne? Okay, das sind die Makronährstoffe, Mikronährstoffe. Die Frage, die sich mir stellt, ist, wenn ich mich 100% optimal für meinen Körper ernähren würde, bräuchte ich dann keine Mikronährstoffe supplementieren? Also macht der Körper das nicht eigentlich von selbst? Ich sag mal, ne, vor hunderten von Jahren hat ja ne, der Mensch auch nicht irgendwo Supplements gekauft und sich die Pillen genommen, ne?
Das ist, glaube ich, somit die häufigste Unterhaltung, die ich auch in der Praxis führe und die häufigste Rückfrage, die es gibt. So, mein Gott, wie hat meine Oma das denn gemacht?
Ja.
Und da muss man so ein bisschen verschiedene Dinge sortieren. Also ja, ich glaube, es ist absolut möglich, allein durch Ernährung den Bedarf an allem Möglichen zu decken, zumal der Körper ja auch so ist, wir müssen nicht jeden Tag aufs Mikrogramm genau haben, was wir brauchen. Den einen Tag essen wir von 3 Sachen ein bisschen mehr und von 4 Sachen ein bisschen weniger, das gleicht sich am Tag danach aus. So. Die Frage ist nur, schaffen wir das hier zu Lande? Und da muss ich sagen, bin ich mir mittlerweile ziemlich sicher, hierzulande schaffen wir es nicht. Also wir können sehr wohl das mit den Makronährstoffen gut hinkriegen, ne? Gut auf Proteine und gutes Fett achten. Und ich habe durchaus auch Patienten, die ohne Omega-3-Substitution wirklich gute Spiegel erreichen. Das ist gar kein Problem. Auch Vitamin D muss nicht jeder substituieren, aber jeder, der es zwischen April und Oktober in der Mittagssonne nicht in die Sonne schafft und sich dann auch noch nicht eincremt, wenn er da unbekleidet in der Sonne ist, der braucht es halt dann doch wieder. Mhm. Und das sind die wenigsten. Wo sind wir mittags? Wir sind meistens im Büro, in der Schule. Ne? Die Kinder sitzen in der Schule. Und ich auch, ich sitze bei mir in der Praxis, ich sitze ja nicht draußen, ich habe keine Freiluftpraxis.
Ja, auch schön.
Dann brauchen wir es schon wieder. Dann kommt heute noch dazu, wir gehen immer so ein bisschen von einer Art Grundbedarf aus. Mhm. Und dann ist es aber so, das ist so ein bisschen wie im Restaurant, Extras kosten extra. Heißt, ich bin gerade schwanger, ich stille, ich habe Stress aus irgendwelchen Gründen, ja, weil ich einen Angehörigen pflege, weil mein Partner krank ist oder irgendwas, ne? Irgendwas passiert uns ja allen. Oder ich mache mir gerade massiv Sorgen um mein Kind. Unter Stress geht der Nährstoffbedarf extrem hoch. Und was auch viele unterschätzen, ist, es gibt mittlerweile viele Menschen, die sehr ambitioniert, zwar immer noch im Hobbybereich, aber sehr ambitioniert Sport betreiben. Mhm. Da denke ich immer so mit so an die ganzen Crossfitter, die machen richtig, richtig krasse, coole Sachen und ich finde das fantastisch, was die alles können, aber die wenigsten haben auf dem Schirm, was sie ihrem Körper damit abverlangen. Und so gesund und wohltuend und wichtig Bewegung und Sport ist, es gibt auch im Hobbybereich Dinge, wo es so das normale Maß, was man einfach so machen kann, ohne drauf zu achten, wo es das einfach übersteigt. Mhm. So. Und heutzutage hat eigentlich jeder von uns irgendwo Stress, erhöhte Belastung. Mhm. Dann ist es auch so, dass wir heute mit Umweltgiften und Umständen zu tun haben, die gab es vor 500 Jahren einfach nicht. Mhm. So, und dann müssen wir das ganze 5G-Thema gar nicht aufmachen, sondern einfach nur Dieselstaub, Tonerstaub, was weiß ich. Ne? Das sind alles Dinge, die gehen durch den Körper, die müssen entgiftet werden. Dann ist unser Trinkwasser nicht mehr so rein, wie wir das gerne hätten. Das sind alles so Dinge. Und dann gibt es eben auch Studien, die zeigen, dass in den 50er Jahren zum Beispiel einfach mehr im Brokkoli, im Eisbergsalat, im Spinat drin war, als das heutzutage ist.
Okay.
Ich versuche, wenn ich sowas lese, das immer so gut wie es geht nachzurecherchieren, ne? Weil ich nicht irgendwelche Plattitüden da weiter verbreiten möchte und nachher kommt dann einer und sagt, ja, aber guck mal, da hat nur einer die Studie nicht richtig gelesen. Und es war wohl so, dass in den 80er Jahren gab es die sogenannte grüne Revolution. Ich weiß nicht genau, was sie da gemacht haben, aber bei sehr vielen Nutzpflanzen, die wurden oder konnten zu der Zeit so gezüchtet werden, dass sie schneller wachsen. Und das war ein großer Erfolg, weil man dachte, okay, so können wir die Weltbevölkerung leichter ernähren. Und klingt ja auch erstmal gut, Mensch, das wächst schneller, ist ja super, ne? Schaffen wir vielleicht eine Ernte mehr im Jahr und so. Aber man vermutet, dass eben im Zuge dessen dieses schnelle Höhenwachstum zu Lasten der eingelagerten Mineralien gegangen ist. Also dass es ist einfach weniger in der Pflanze. Das ist mal so das eine. Das trifft jetzt hauptsächlich auf, ich sag mal, auf die ganzen Metalle, die Schraubenschlüsselsache zu. generell, es kann nichts in der Pflanze landen, was nicht im Boden ist. Mhm. Und dann haben wir nun mal in Deutschland Böden, wo von Haus aus bestimmte Dinge weniger drin sind als in anderen Gebieten. Mhm. Es gibt selenarme Böden, es gibt selenreiche Böden, es gibt jodarme und jodreiche Böden. Je nachdem, wo man dann guckt. Bor ist auch so ein ganz wichtiges Spurenelement, was wir gerade, wenn Osteoporose ein Thema ist, wirklich brauchen. Und da gibt es Bereiche auf dem Planeten, da ist viel Bor im Boden und wenig Bor.
Okay.
So. Mhm. Und wenn wir jetzt gucken, seit wie vielen Jahren wir schon diese intensive Landwirtschaft betreiben, wir haben da echt einiges rausgeholt. Ne? Und diese NPK-Dünger, das ist Stickstoff, Phosphor und Kalium. Das ist nicht alles. Ja? Also NPK, da kommt kein Selen, Mangan, Magnesium, tralala, tralala, das kommt da ja alles nicht drin vor. Was jetzt nicht heißt, ne, Bauern verstehen ihr Geschäft auch, die düngen schon auch mit umfangreicheren Düngemitteln. Aber es ist einfach nicht mehr alles drin. So, okay. Und das dann gepaart mit einem erhöhten Bedarf wird irgendwann schwierig.
Ja. Würdest du per se sagen, jeder sollte in einem Tonus, den du wahrscheinlich besser beurteilen kannst als ich, das checken lassen? Oder warte ich auf Symptome und lasse es dann checken? Wie gehe ich daran, um mich gesund zu halten?
Also generell gebe ich immer die Empfehlung, nichts zwanghaft zu pathologisieren. Mhm. Wenn ein Mensch das Gefühl hat, ich mache ganz viel richtig und ich glaube, ich fahre so gut, dann will ich den nicht sehen. dann ist das alles fein. Mhm. Wenn Also ich kann ja sagen, wie ich es für mich handhabe. Mhm. Ich versuche eher nicht auf Symptome zu warten, weil ein Symptom produziert der Körper erst, wenn es gar nicht mehr geht. Also der Körper ist, ich sage mal, ist ein Kompensationsmonster. und ein Symptom entsteht erst dann, wenn er gar nicht mehr kompensieren kann. Das heißt, da sind ja schon zwei, drei Dinge gewesen, die wir einfach nur noch nicht wahrgenommen haben.
Ja.
Von daher ist da eine echte Prophylaxe, also ein echtes Vorbeugen, besser. Ganz oft ist es so, also klar, Dinge überprüfen im Blut, gerade Laborwerte, das kostet einfach auch eine Stange Geld. Ne? Das, das muss man einfach mit dazu sagen. Ich persönlich finde es gut, wenn man einmal eine recht umfangreiche Status-Quo-Aufnahme macht, dass man weiß, okay, wo stehe ich, wie geht es meinem Organsystem, was macht Omega-3, Vitamin D und so die Hauptelektrolyte und Spurenelemente, dass man weiß, wo man da steht. Und dann gibt es einfach Dinge, die Sinn machen zu überprüfen. Also Vitamin D haben wir so eine Idee, wo wir hinwollen, messwerttechnisch. Wir brauchen aber nachher nicht das Doppelte. Mhm. Oder gerade auch bei Omega-3, wir wollen auf diese 10%. 13-14% kann sogar sein, dass sich das eher ungünstig auswirkt. Mhm. Abgesehen davon, Omega-3 ist teuer. Mhm. Also wenn ich feststelle, ich brauche davon gar nicht so viel, um einen guten Spiegel zu erreichen, dann ist es ja auch in meinem Interesse, einfach meine Tagesdosis rauszufinden. Mhm. Ne? Weil das, was auf den Packungen steht, das muss am Ende mit mir gar nichts zu tun haben. Mhm. Ne? Vielfach steht da einfach auch das drauf, ja, was die Nahrungsergänzungsmittelhersteller draufschreiben müssen, weil die Deutsche Gesellschaft für Ernährung das für eine gute Idee hält und nicht, weil die das für eine gute Idee halten. Genau, und es kann sein, ich brauche viel mehr oder ich brauche eben weniger, weil ich esse nur noch Weiderind oder ne, was auch immer. Mhm. Von daher, meistens ist es so, dass ich die Patienten im ersten halben Jahr 2-3 Mal sehe und sie 2-3 Dinge überprüfen. Und dann steht aber eigentlich für Omega-3 und Vitamin D, gerade so die fettlöslichen Dinge sind da wichtiger als die wasserlöslichen. Das macht im Zweifel einfach teures Pipi. Ne? Also das bringt der Körper einfach wieder raus, da tun wir uns nichts. Aber dass man die einfach überprüft und dann wissen die Leute, aha, das ist mein Tagesbedarf, dabei bleibe ich einfach. Und dann geht's denen aber auch gut. Und gute Spiegel haben halt auch den Vorteil, dann fahre ich in den Urlaub, lasse ich einfach alles zu Hause. Ne? Dann laufe ich nicht Gefahr, dass mir das im Koffer ausläuft oder so. Die 2 Wochen, da passiert so schnell nichts, weil ich habe ja einfach richtig gute Spiegel. Ne? Oder auch nach einer guten Auffüllphase, dann sage ich immer, alles nach dem Pareto-Prinzip. Schön 80-20, ja, bitte nicht samstags abends dafür aufstehen, wenn einem auffällt, man hat es vergessen.
Ja.
Dann hat man es einfach immer nicht
gemacht. Ja.
Wir sind alle Menschen, es muss praktikabel bleiben.
Ja, absolut, definitiv. Ist das denn was ich jetzt auch, ne, man kann ja so eine Blutabnahme beim Arzt machen, ist das das, was da auch überprüft wird? Oder ich habe für mich irgendwann abgespeichert, beim Arzt wird geguckt, was ist im Blut, der Heilpraktiker guckt, was ist im Blut und was kommt davon in die Zellen?
Ja, das ist ein Unterschied, genau. Also ich erkläre das immer so, die Blutbilder, die der Arzt macht, ich habe immer so den Eindruck, die wollen oder deren Ziel ist Sterben verhindern. Okay. Und wenn man das mal so betrachtet, würde ich sagen, machen die das auch echt gut. Ne? Ich gucke auf diese Blutwerte mit der Idee, ich möchte Leben so gut wie möglich machen. Und deswegen gucke ich mir manche Werte gar nicht an, weil dass die nicht daneben hängen, sehe ich. Der Mensch sitzt aufrecht vor mir, ist orientiert in Raum und Zeit, offensichtlich nicht tot.
Ja.
Also manche Dinge können dann gar nicht im Argen liegen. Ich gucke mir dann eher funktionelle Werte an, also reichen die B-Vitamine, gibt es genug Antioxidantien, das sind so Dinge, da, also die kennt der Arzt auch nicht, die Blutwerte, die dazu gehören. Ne? Also das lernt er auch nicht, das ist auch für den in seinem Setting nicht das Entscheidende.
Okay.
So, ne? Der guckt dann immer nach Leberwerten und ob die Niere filtert und dann ist es halt auch so, es kommt immer drauf an, was zahlt dann auch noch die Krankenkasse. Und wenn man da guckt, falls jemand zuhört, der das auch schon mal erlebt hat, dann gibt es einen Nierenwert, der ist Kreatinin. Der ist sehr preiswert. Es gibt einen großen Bereich, da schlägt das noch gar nicht an, obwohl die Niere schon leidet. Aber was ich viel häufiger habe, dann kommen junge Leute total fit und sagen, oh, ich habe schlechte Nierenwerte und so. Ja, die machen einfach viel Sport. Das steigt bei allen an, die viel Muskelarbeit leisten. Das sagt dann in dem Moment über die Filterleistung der Niere gar nicht mehr so viel aus. Es gibt, also es ist dann falsch hoch. Es gibt einen anderen Nierenmarker, Cystatin C heißt der. Der Nephrologe, ne, so wenn es so Richtung Dialyse geht, der guckt sich den auf jeden Fall an. Aber dann ist das Kind ja schon im Brunnen gefallen. Das heißt, ich gucke mir dann immer eher solche Marker an, die wirklich 100% entweder organspezifisch sind, ne, also wie das Cystatin C für die Niere, oder funktionelle Marker, totale antioxidative Kapazität, oxidiertes LDL, also so einfach andere Blutwerte, die nicht Standard sind, um zu gucken, passt das für diesen Menschen in diesem Körper?
Ja, genau. Es ist ja, genau, man muss ja immer gucken, sehr individuell, ne? Es gibt da wahrscheinlich keine Pauschalwerte dann, ne?
Also es gibt für alle Laborwerte Referenzbereiche, aber das ist auch ganz spannend. Als ich angefangen habe 2019, war ich der Meinung noch, also man muss das ja auch lernen für die Prüfung mit den Blutwerten und so, dass diese Referenzbereiche so ausgewählt wurden, dass man, was weiß ich, vor 100 Jahren mal so durch die ganze Welt gefahren ist, um zu gucken, okay, wem geht's besonders gut, wer ist besonders strahlend und so. Und dann, das müssen also gute Blutwerte sein. Ja, nee. Es ist einfach der Durchschnittswert, also wie so eine, wem das was sagt, da wird eine Gauss-Glocke gelegt über alle Werte, die genommen werden, so die Ecken abgekappt und dann, muss schon so passen. Das heißt, es gibt den Satz, wer nach Referenzbereichen gesund ist, ist höchstens so gesund wie der durchschnittlich Kranke.
Okay,
ja. Das heißt, bei manchen Werten gucke ich da einfach auch mit anderen Augen drauf und will nicht irgendwie mit Hängen und Würgen in den Referenzbereich. Speichereisen, Ferritin bei Frauen ist da ganz oft ein Thema. Der Referenzbereich fängt bei 17 oder 20 je nach Labor an, dann haben die 22 und der Arzt sagt, super, und die kommen morgens kaum mehr aus dem Bett. Der Referenzbereich geht aber bis 200.
Krass.
Das heißt,
krass.
Da ist man mit 22 alles andere als überversorgt.
Ja.
Das darf dreistellig werden.
Ja.
Und das ist so ein bisschen da der Unterschied. Yeah. Und was du sagtest mit dem in der Zelle und außerhalb der Zelle, das ist, wenn wir zum Beispiel gucken, die Hauptelektrolyte, Kalium, Magnesium, Natrium, Calcium, misst die Schulmedizin immer im Serum. Das ist das Blutwasser, kann man so sagen. Davon ist der Blut-pH-Wert abhängig. Das hält der Körper auf Biegen und Brechen stabil, weil er da nur einen sehr engen Korridor hat, in dem er funktioniert. Das heißt, das sind Werte, die sind in der Intensivmedizin unglaublich wichtig, also das auch im Serum zu überprüfen oder bei Dialysepatienten, weil da kann es einfach zu Entgleisungen kommen. Für einen normalen Menschen, der aufrecht geht und dem erstmal so vordergründig nichts wehtut, interessieren die mich nicht, weil da kann kein großer Fehler sein. Und deswegen gucken wir oder gucke ich mir sowas im Vollblut an oder auch eben Kollegen, die so arbeiten oder Orthomolekularmediziner. Also es gibt ja auch Ärzte, die das tun.
Okay.
Die heißen Orthomolekularmediziner.
Okay, ja.
Genau, gucken wir uns das an im Vollblut. Das heißt, wir gucken, was ist davon wirklich im roten Blutkörperchen? Ne? Weil gerade Kalium ist zum Beispiel was, das kommt zu 90% in der Zelle vor. Ja, warum messe ich das denn dann außerhalb der Zelle? Also ich will ja auch wissen, passt das irgendwie? Also am Ende braucht es die Gesamtzusammenschau. Aber ja, man kann eben auch in anderen Medien messen. Und dafür brauche ich dann ein anderes Abnahmeröhrchen, das heißt anders. Und die meisten, also normale Hausärzte, haben so ein Röhrchen gar nicht. Ne?
Krass, ja.
Aber sie brauchen es auch nicht, die arbeiten
anders. Ist eine andere, genau, ist eine andere Baustelle. Ne? Also ist die Frage, wo gehe ich hin jetzt im Endeffekt? Wenn ich ein psychisches Thema habe, ist ja auch immer mehr, sei es Burnout, Panikattacken, Angstthemen, Depressionen oder noch nicht mal depressive Verstimmungen, Stimmungsschwankungen. Kann ich da was überprüfen und kann ich da auch was supplementieren, was mir auch von der psychischen Gesundheit her helfen kann?
Ja, gibt es auf jeden Fall Dinge, die da mit einer Rolle spielen. Also was ich da oft finde, ist, dass es mehr B-Vitamine sein dürfen, dass Magnesium gut tut, dass wir generell, gerade wenn es so Richtung Depressionen geht, also das hat immer einfach auch wirklich eine rein psychische Komponente, aber es hat eben auch die körperliche Komponente und da spielt der Vitamin-D-Spiegel eine wichtige Rolle. Ja, also wenn wir stoffwechseltechnisch in so einem Ultra-Winterschlafmodus sind, weil wir einen unterirdischen Vitamin-D-Spiegel haben, dann ist klar, dass wir da nicht mit guter Laune morgens aufstehen. Ja, weil der Körper denkt ja, wir liegen in irgendeiner dunklen Höhle und haben noch 3 Monate vor uns, bis wieder hell wird.
Ja.
Genau, das, da geht schon einiges. Ja. Meistens, wenn das so ein Burnout-Geschehen ist, haben die Leute einfach sehr, sehr lange Phasen extrem hoher Belastung hinter sich. Mhm. Und dann kann man einfach auch davon ausgehen, dass etliche Speicher leer sind. Ne? Mhm. Von daher profitieren die Menschen schon sehr davon, wenn man die gut mit Mikronährstoffen aufbaut. Mhm. Nichtsdestotrotz muss es einen Grund geben, warum die Menschen in diese Situation gekommen sind. Weil ich sag mal, Stress ist so, objektiv gesehen gibt es keinen Stress. Mhm. Objektiv gesehen gibt es nur Situationen. Stress wird es für mich dann, wenn ich es in einer bestimmten Art und Weise bewerte. Mhm. Ja, mhm. Wenn mein Selbstwert dran hängt, wenn ich deswegen etwas Ungünstiges in die Zukunft prognostiziere, mhm. wenn mir das Angst macht oder so viel Unsicherheit, und ich brauche aber unbedingt ein großes Maß an Sicherheit, mhm. dann wird es Stress. So. Und das, da gibt es kein Supplement, es gibt keine Pille, die dir sowas aufarbeitet. Mhm. Ja. Aber die Idee ist immer, den Körper mit so viel Kraft zu versorgen, dass die Menschen es schaffen, die Komponente dann auch noch anzugehen. Ja, weil so eine Psychotherapie, wenn du die dann machst, um dir selber da so ein bisschen auf die Schliche mhm. zu kommen, okay, wieso denke ich so, wieso ist mir das so wichtig, was der Chef denkt, wieso sage ich nicht einfach, nein, ich habe Feierabend und gehe nach Hause. Ja. Ne? Das ist ja auch Arbeit und das ist auch eine Belastung, mhm. ne, wenn man da ordentlich an sich arbeitet und dafür braucht es einfach auch wieder Kraft.
Ja, super. Okay, ich könnte noch stundenlang Fragen stellen, aber vielleicht, um zum Abschluss zu kommen. Kannst du so ein paar Tipps uns mitgeben? Oder was machst du? Wie gestaltest du deinen Alltag von der Ernährung, von Supplements? Gibt es so die Supplements, die sich jeder mal anschauen könnte? Was sind so ein paar Tipps, die wir mitgeben können, die jeder direkt in seinem Alltag umsetzen oder überprüfen lassen kann?
Ja, also bei der Ernährung empfehle ich absolut, sich einmal wirklich mit dem Eiweiß auseinanderzusetzen. Es gibt mittlerweile viele Apps, wo man mit ganz wenig Aufwand einfach mal so eine Woche Food Tracking betreiben kann. Man macht einfach weiter wie bisher. Es gibt Apps, da machst du einfach nur ein Foto von deinem Teller und das hat es dann
schon so. Ja, hat mein Mann jetzt letztens aber zum Abnehmen gemacht. Erfasst,
genau. Ja. Und dann spuckt sie die Makros ganz gut aus.
Ah, so. Okay.
Und das kann man einfach mal eine Woche machen, dass man weiß, okay, wo stehe ich denn da? Ne? Was habe ich so für Gewohnheiten? Esse ich gerne morgens 2 Eier oder nicht? Ne? Mhm. Wo lande ich da? Weil wenn man das einmal weiß, man kann oft ganz leicht einfach eine Eiweißkomponente mit einfügen. Ich tue mich da immer schwer mit besonderen Empfehlungen, weil ich kann jetzt 5 Sachen aufzählen und die meisten Leute denken, ja, mag ich nicht, schmeckt mir nicht oder ich bin Veganer, ich esse das nicht. Ja. Ne? So. Da muss einfach jeder für sich was finden, wo er sagt, okay, da ist viel Eiweiß drin, gibst du einfach ein bei Google, Eiweißquelle.
Ja. Yeah.
Und dann guckst du, okay, was schmeckt mir davon, wie viel brauche ich davon, alles klar, esse ich.
Yeah.
So. Wenn das so gar nicht klappt, was bei, was ich selber mache und was bei vielen Berufstätigen auch gut funktioniert, ich mache das über einen Eiweißshake tatsächlich.
Ja, ich weiß, der geht bei mir immer unter.
Den ich mir dann mit Mandelmus und Kakao und so, also zum einen geschmacklich so aufbereite, dass der für mich gut ist und dass da einfach auch noch ein bisschen Fett mit dran kommt. Also dass das eine vollwertige Mahlzeit ist und das ist mein Mittagessen oft, ne? Weil ich brauche morgens mittlerweile, das ist natürlich alles schon Routine und steht da, ne? Aber ich brauche 60 Sekunden inklusive Pürierstab dadurch und zack in die Flasche gefüllt. Und habe ein gutes, vollwertiges Essen, muss mir nicht überlegen, irgendeine tierische Eiweißquelle zu finden und bin dann einfach fertig. Mm. So, das ist ganz einfach. Und ansonsten die absoluten Basics sind Vitamin D, Omega-3 und Magnesium. Mm-hmm. Es gibt von vielen Firmen auch so, die heißen dann One a Day oder Daily Multi oder weiß ich. Gibt es von verschiedenen Firmen einfach so ein bisschen ein B-Komplex, ein paar Antioxidantien, ein bisschen Eisen, Selen, also meistens sind dann so 5, 6, 7, 8 Spurenelemente drin, von nichts wirklich viel, dass man einen Status überwachen müsste und dann sind wir alle Menschen, wir wollen das 7 Tage die Woche nehmen, wir machen es dann doch nur 5, aber es ist dann einfach schon mal mehr da. Na, also da kann man wenig falsch machen, das kommt dann eher drauf an, wie geht man mit der Dosisbeschreibung um, die auf dem Paket steht, weil oft wird es einem liest man das und denkt gerade bei Vitamin D, oh Gott, das wird giftig, wenn ich das öfter nehme. Ne? Ja. Da hast du so eine 5000er Einheit und dann höchstens eine alle 3 Tage. Ja. Und dann rechne ich so vor, der Tagesbedarf ist eigentlich 1000 Einheiten pro 15 Kilo Körpergewicht. Und dann also, und wie wiegst du denn? Oh, da kann man ja fast täglich eine nehmen. Ne? Ja. Genau. Und deswegen, damit man sich da auch gut mit fühlt, ist es eben oft besser, man lässt es mal messen, fragt einen, der sich damit auskennt. Und dann kann man es einfach auch mit ruhigem Gewissen nehmen.
Ja, und fragt auch, glaube ich, wo man es holt, oder? Also ich finde, da gibt es ja auch nochmal viele, es gibt ja auch Ärzte, die Vitamin D verschreiben, aber in diesen Präparaten, die du auch in der Apotheke holst, ist ja dann oft noch irgendwas, ne, mit drin und so, ne?
Ja, dass da keine Zusatzstoffe drin sind. Oder auch Vitamin D schreibt der Arzt oft auf. Dekristol soll man dann einmal die Woche nehmen, 20.000 Einheiten. Du hast dann einen Tag zu viel und 6 Tage Mangel. Na, da ist früher hat man gedacht, dass das funktioniert für Vitamin D. Tut es aber nicht. Und da ist seit, ich glaube, über 10 Jahren eigentlich die Forschungslage eindeutig. Es kommt einfach irgendwie so im Lehrstoff nicht an bei den Ärzten. Genau. Wichtig ist, keine Zusatzstoffe, Stichwort Bioverfügbarkeit. Wir möchten eine gute Bioverfügbarkeit haben. Mhm. Und ich würde immer fragen, das ist mir so ein bisschen echt eine Herzensangelegenheit. Wenn mir jemand was empfiehlt, ich würde den immer fragen, ob der da Geld für bekommt. Dieses, also man kann jetzt über Network Marketing und diese ganze Provisionssache hin und her überlegen. Ich finde, in dem Bereich, wenn es um Gesundheit geht, für mich persönlich hat es da nichts zu suchen. Also ich kriege von niemandem Provision. Ja. Das ist mir auch ganz, ganz wichtig. Und du glaubst nicht, da kommen jede Woche 2 E-Mails krass. Von irgendwelchen Firmen, die dann sagen, ach, wollen sie nicht, und hier in unsere Produktpalette. Ja. Ich sage immer, nee, will ich nicht. Also, weil ich mich nicht angreifbar machen möchte, dass irgendwann mal jemand vor mir steht und sagt, ja, das hast du mir doch nur empfohlen, weil...
Damit du damit verdienst,
ja. Genau. Und dann werde ich vielleicht auch unkritisch und prüfe das nicht oder kriege eine Neuerung dann nicht mit, weil ich da so eingefahren bin. Ne? Und das finde ich, hat da nichts zu suchen. Man kann das in einem anderen Setting machen. Und es ist, ne, die Leute sollen das alle ruhig machen. Nur, das ist so das... Was ich für mich beschlossen habe, ich mache das einfach nicht. Ich halte mich da einfach raus. Empfehle trotzdem Firmen, weil die einfach gut sind.
Ja, ne? Ja, und du es wahrscheinlich selber für dich und deine Familie auch nicht auch nutzt. Genau. Ne? Also das ist ja, finde ich, dann auch einfach ein wichtiger Indikator irgendwie so. Ja.
Genau, das finde ich ist auch immer die beste Werbung. Also ich versuche, so gut es geht, practice what you preach.
Ja, ja.
Genau. Ja. Und das funktioniert ganz gut.
Mega. Richtig schön. Anke, ist irgendwas offen, wo du sagst, das hätte ich gerne noch erwähnt zu dem Thema, das würde ich gerne noch mitgeben. Gibt es noch irgendwas, das du noch ansprechen möchtest?
Nee, ich glaube, du hast das schon, hast gute Fragen gestellt. Also dass ich so das, was mir so am meisten am Herzen liegt, sagen konnte. Was mir gerade so nebenbei noch aufgefallen ist, als ich so gesprochen habe, dachte ich, je nachdem, wer da jetzt zuhört, also man mag mir Ungenauigkeiten nachsehen, wenn jetzt einer so eine Aussage sich dann nochmal aufschreibt und sagt, ja, aber so stimmt das nicht.
Okay.
Ja, das mag sein. Dann habe ich es ein bisschen abgekürzt, damit es nicht zu komplex wird. Ne? Weil gerade wenn es so Richtung Biochemie geht, also da gibt es 500 Seiten dicke Wälzer, die man sich dann durchlesen kann, das dann in 3 Sätzen irgendwie runterzubrechen, dass es verständlich ist für jedermann.
Ja.
Da kommen dann Ungenauigkeiten rein, das macht es nicht falsch.
Okay, also, ja.
Das wäre mir jetzt richtig.
Super. Und sonst, wenn jetzt jemand sagt, er hat Interesse daran, er möchte mal hingucken, was da eigentlich in meinem Körper los ist. Also wir haben eben schon mal überlegt, alle, die hier aus der Umgebung kommen, sprich, keine Ahnung, Mönchengladbach, Krefeld, drumherum, Viersen, die sind bei dir an der richtigen Adresse. Ich packe deine Webseite in die Shownotes rein.
Ja, super.
Wenn man jetzt von ganz woanders kommt, nach wem gucke ich? Ich suche einen Heilpraktiker mit Spezialisierung Mikronährstoffanalyse oder?
Genau, Mikronährstoffanalyse oder manchmal haben die dann auch orthomolekulare Medizin so als Schlagwort dastehen oder Vitalstoff, irgendwas, okay. Vitalstoffmedizin, Beratung, wie auch immer.
Ja. Genau. Ja, man kann aber auch mit dir online arbeiten, ne? Also klar, Blut abnehmen und so haben wir eben schon gesagt, ist persönlich
das
und du
kann
siehst
ich noch nicht
online. Und du siehst die Menschen am liebsten auch einmal vor Ort, aber ich habe dich jetzt auch schon weiterempfohlen an Freunde, die von weiter weg kommen, weil ich einfach sag, dann fährst halt einmal hin und dann hat man ja so dieses große Bild und ist im Kontakt. Und ich glaube, dann funktioniert es auch ganz gut einfach online oder telefonisch, oder?
Genau, das geht auch. Also ja. Ich habe es auch schon gemacht, dass Menschen mir einfach ganz viele PDFs geschickt haben mit alten Befunden. Und dann einfach, die Idee hatten, dass ich mal drüber gucke und einfach so im Ganzen, was so unterschiedliche, auch teilweise andere Heilpraktiker, selbst eine Darmanalyse veranlasst, der Kardiologe, der Hausarzt. Und dass ich dann so einmal auf alles geguckt habe, hatte ich auch schon. Muss man immer gucken, was ist der Bedarf, was wollen die Leute. Und im Zweifel kann man auch einfach mal telefonieren. Mm. Und ich sage den Leuten sehr klar, wenn ich denke, ich glaube, das passt so nicht. Oder ich hatte auch mal eine Patientin, wo sehr klar war, dass da einfach ein bestimmtes psychisches Thema extrem im Vordergrund stand. Mm. Und da habe ich auch gesagt, ich glaube, das ist hier die falsche Stelle anzusetzen.
Ja, das glaube ich. Da bist du direkt. Und
ja. Da sind wir am Ende beide sonst unglücklich.
Ja, definitiv. Anke, von Herzen danke. Wir haben jetzt, ich weiß gar nicht, wir haben auf jeden Fall lange gequatscht, aber ich finde, es ist auch so ein wichtiges Thema. Und ich danke dir von Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank für deine Arbeit. Sie bereichert mich, mein Leben, meine Familie, also alle. Von daher, von Herzen danke. Und
ich danke dir.
Bis ganz bald.
Bis dann.
Willkommen zurück aus diesem wundervollen, inspirierenden Gespräch. Ich denke, ich habe nicht zu viel versprochen. Also ich zumindest, ich nehme dieses Outro jetzt direkt nach unserem Gespräch auf. Anke ist gerade eben durch die Tür und ich dachte, ich nutze diese wunderschöne Energie, in der ich jetzt gerade nach unserem Gespräch bin, um direkt auch hier das Outro aufzunehmen, weil ja, es mich einfach so genährt hat, diese letzten 2 Stunden mit dieser tollen Frau zu verbringen und ja, an ihrem Wissen partizipieren zu dürfen. Ich habe nach unserem Interview gesagt, mein Gott, ist das, Anke, dieses Wissen, wo hast du dieses umfangreiche Wissen her? Ich finde es so beeindruckend und auch darüber haben wir jetzt nach unserem Interview gesprochen, deswegen möchte ich dir das noch mitgeben, weil ich es auch sehr, sehr inspirierend fand. Hat sie mir gesagt, dass sie fast jeden Tag 2 Stunden liest und sich wirklich in diese Themen reingräbt und weiterbildet. Und ich habe gesagt, mega, Anke, du bist auch Mama, wie machst du das? Wie liest du am Tag 2 Stunden? Und sie hat mir erzählt, dass ihr Tag tatsächlich mit dem Tag ihres Sohnes um 7 Uhr mit dem Zähneputzen endet und sie dann ins Bett geht, sie gemeinsam noch ein bisschen lesen, ihr Sohn dann schlafen geht und sie dann wirklich für sich 90 Minuten, 2 Stunden im Bett hat, in denen sie liest, in denen sie sich weiterbildet, in denen sie spirituelle Workshops macht, in denen sie wirklich sich ganz bewusst Zeit für sich nimmt. Und das wollte ich jetzt auch nochmal hier mit reingeben, weil ich auch das gerade so cool und so inspirierend fand. Ich meine, ihr Sohn ist ein bisschen älter, meine Kinder sind noch ein bisschen kleiner. Ich kriege das vielleicht gerade nur in abgespeckter Form hin, aber ich möchte mich auf jeden Fall daran orientieren. Und sie hat mir diesen Satz mitgegeben, mein Schlaf ist für mich nicht verhandelbar. Und das wollte ich hier nochmal als i-Tüpfelchen auf dieses Gespräch oben drauf setzen, weil wir gar nicht über Schlaf gesprochen haben, was auch noch so eine wichtige Komponente in all dem ist, wollte ich dir das jetzt nochmal mitgeben. Und ja, ich hoffe, dass ich dich einfach für das Thema begeistern konnte, dich mit dir, deinem Körper und diesem ganzheitlichen System auseinanderzusetzen, dass du hinschaust, dass du bewusst hinschaust, dass du jemanden draufschauen lässt, und einfach guckst, wie kannst du deinen Körper unterstützen? Wie kannst du deinen Körper auch unterstützen, wenn du gerade vielleicht in einer schwierigen Lebensphase bist, in einer sehr stressigen Zeit bist? Wie wir von Anke gelernt haben, dann braucht unser Körper mehr Nährstoffe. Also lass es uns ihm geben, lass ihn da ja wirklich aufblühen wieder, sich wieder füllen, die Speicher wieder voll machen. Und dafür ist die Arbeit von Anke einfach so, so wertvoll. Ich verlinke dir alle Infos zu Anke und ihrer Arbeit hier in den Shownotes. Und wie sie schon gesagt hat, schaut euch um, wo auch immer ihr lebt, wo ihr seid. Schaut euch um nach einem qualifizierten Heilpraktiker, der euch einfach in diesem Bereich Mikronährstoffe fit machen kann und einfach hinschauen kann, wo stehst du denn da gerade? Denn ich glaube, wir dürfen wirklich wegkommen von dem Körper erst dann Aufmerksamkeit zu schenken, wenn er Symptome hat, die vielleicht so schwerwiegend sind, dass wir endlich bereit sind, unseren Alltag zu unterbrechen und dafür zum Arzt zu gehen. Und stattdessen aus diesem Blick drauf schauen dürfen. Was kann ich tun, um meinen Körper und mein gesamtes System, meinen Geist und meine Seele gesund zu halten und zu nähren, damit diese großen Krankheitsthemen gar keinen Platz in meinem Leben finden. In diesem Sinne, achte gut auf dich, schau, was du zu dir nimmst, denk ans Eiweiß und ich freue mich darauf, wenn wir uns nächste Woche wieder hören, hierbei Zurück in deine Kraft. Alles, alles Liebe, bis ganz bald, deine Vanessa.